Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Thorsten Brämer, Digital Creator und Social Media Berater und Inhaber der Community Wir sind Garten. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen.
Ich freue mich total, dass du da bist, weil du bist Digital Creator und ich kenne dich eigentlich nur aus Tanzvideos heraus. So, und du hast es geschafft, eine Facebook-Gruppe zu gründen und dann zu einem Geschäftsmodell auszubauen. Und da sind viele ganz spannende Fragen, die ich natürlich habe. Aber magst du dich erstmal kurz vorstellen und auch so ein bisschen den Werdegang von Wir sind Garten darstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich selber bin 57 Jahre alt, bin von Hause aus Sozialwissenschaftler, habe also so mit dem Thema Garten ganz wenig zu tun. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Und zwar war in meinem vorherigen Job mal zuständig für Marketing, Vertrieb und habe mich natürlich dann auch interessiert, was ist mit Social Media, wie kann man so einen Kanal nutzen als Unternehmen und musste mich damit beschäftigen, wollte mich damit beschäftigen, aber mein damaliges Unternehmen wollte kein Social Media machen zu dem damaligen Zeitpunkt. Da haben ja viele Angst vor gehabt. Haben übrigens immer noch viele Angst vor. Und dann habe ich entschieden, ich nutze mein Hobby, das Thema Garten, um Social-Media-Plattformen auszuprobieren. Ich habe eine Facebook-Seite gegründet, damals einfach mit ein paar Fotos aus meinem Garten, die ich aktuell an dem Tag gemacht habe und habe gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Und innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit war das eine der erfolgreichsten und größten Communities zum Thema Garten im deutschsprachigen Raum bei Facebook. Ich bin dann sehr schnell auch mit Facebook in Kontakt geraten und dann hat sich das wirklich im positiven Sinne des Wortes sehr schnell immer weiterentwickelt, bis ich dann eben letztendlich von Facebook das Angebot bekommen habe, über ein Stipendium mich quasi hauptberuflich um das Thema Wir sind Garten und Social Media zu kümmern. Ja, und das habe ich vor 4 Jahren getan. Das heißt, ich bin jetzt selbstständig als Social Media Berater für Unternehmen und gleichzeitig als tatsächlich offizieller Influencer beim Finanzamt gemeldet. Das Finanzamt in Bergisch Gladbach hat sich ganz doll gefreut, hat gesagt, ah, jetzt haben wir endlich einen Influencer. Und ja, habe ich sag mal, ganz viel in dieser Zeit schon erlebt, ganz viele tolle Themen auch, ganz viele spannende Themen. Es ist unglaublich dynamisch, also ja, ständig was Neues.
Du hast gerade sich super entwickelt. Ihr seid mittlerweile über 1 Million Mitgliederinnen groß, was ja eine unglaublich große Zahl ist für das Gartenthema. Lass uns am Anfang anfangen. Du hast gesagt, du hast mal ein paar Bilder hochgeladen. Was hast du richtig gemacht? Weil ich kenne viele, die wollen so eine Community gründen. Es ist die groß geworden und ich würde jetzt mal spontan sagen, es gab wahrscheinlich schon ein paar Garten-Communities vor dir. Du warst jetzt nicht der Erste, der das gemacht hat. Was hast du richtig gemacht?
Das wichtige Thema dann zuallererst mal ist die Frage der Positionierung. Was will ich darstellen? Wer will ich sein? Und dann stellt sich eben im Gartenbereich auf Social Media sehr schnell die Frage, will man selber als Person seinen eigenen Garten zeigen? Und da habe ich mich gegen entschieden. Ich habe gesagt, nein, ich sage das immer so ein bisschen jetzt mal werblich, ich bin die Bunte des Gartens. Das heißt also, wir sind nicht sehr tief in den meisten Themen drin, aber wir haben eine riesen Vielfalt von Themen und die habe ich angeboten. Das heißt, ich habe ganz viele Themen angeboten und die Nutzerinnen und Nutzer, meine Followerinnen und Follower haben das gut gefunden, dass es so viele unterschiedliche Themen gibt, ja, und dann fleißig mitgemacht.
Du hast gesagt, so ein bisschen die Bunte des Gartens quasi, aber so hast du nicht angefangen, oder? Du hast gesagt, du hast mal angefangen, so ein paar Bilder reinzustellen, also war es von Anfang an strategisch geplant und du hast gesehen, es funktioniert oder hast du dann quasi erst die Strategie aufgebaut, als du gemerkt hast, dass da so ein bisschen Zug reinkommt?
Also ich habe das nicht von Anfang an geplant, weil am Anfang war wirklich der Hintergrund, einfach nur Social Media zu verstehen, Technik zu verstehen, wie funktioniert Facebook, was muss man da machen, was kann man da alles machen und so weiter. Das war zuerst ursprünglich die Idee. Als ich dann aber merkte, dass sich dafür grundsätzlich Leute interessieren, habe ich mich sehr wohl gefragt, wie kann ich mich auch ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal aufstellen, weil genauso wie du sagst, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt schon zum Beispiel so Blogs von Personen, die eben das Thema Garten gemacht haben mit ihrem persönlichen Garten und so und davon wollte ich und musste ich mich abgrenzen, weil ganz ehrlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, da ich ja voll im Management tätig war, überhaupt keinen vorzeigbaren Garten, den ich hätte zeigen können. Ne? Also das war so der Standardgarten, wenn ich das so sagen darf, den man so hat, mit kurzgeschnittenem Rasen und Rhododendron oder so. Und insofern war ich sehr schnell darauf angewiesen zu sagen, ich brauche Content von anderen Seiten, von anderen Themen, die habe ich mir dann gesucht und habe dann, das war dann noch ein großer Vorteil, Facebook hat zu irgendeinem Zeitpunkt die Gruppen eingeführt. Die gab es so am Anfang noch nicht. Und über die Gruppen bin ich dann an User-Generated Content gekommen. Und das war eins der, ich sag mal wirklich, der goldenen Löffel, wenn man das so sagen darf, weil das hat dann extrem viel gebracht. Den habe ich am Anfang sehr stark auf dem Kanal geteilt und das hat sich dann unglaublich dynamisch entwickelt.
Also eigentlich das, von dem alle Unternehmen quasi jetzt träumen, dass sie nicht mehr den Content selber erstellen, sondern dass die Nutzer letztendlich den Content erstellen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil ich kenne viele Unternehmen, die tun sich schwer damit. Die möchten das natürlich haben, weil, wie du schon gesagt hast, du hast wenig Zeit gehabt hinten dran. Wie komme ich an Content? Ja, das ist ja super, wenn die Nutzer das selber macht. Was hast du richtig gemacht, damit du möglichst viel von diesem User-Generated Content bekommst?
Also ich glaube, es ist zunächst mal eine Frage der Plattform, weil User-Generated Content geht für mein Hobby, also Garten, vor allem über visuelle Themen, Bilder, Videos. Da gibt es zurzeit im B2C-Bereich nur eine Plattform, die das wirklich gut kann und das ist nach wie vor Facebook. Das heißt also, auf Instagram kann mir zwar jemand PN-mäßig Bilder schicken, Videos schicken, aber ich kann sie nicht so ohne weiteres teilen. Da gibt es dann irgendwann auch Urheberrechtsthemen und so weiter. Auf Facebook ist es so, ich poste ein Video, ein Bild einfach in die Kommentare zu einem Beitrag und genau das habe ich genutzt. Ich habe jetzt als Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Jahreszeit, die wir aktuell haben, die ganzen Frühblüher kommen, die Leute freuen sich auf Frühling, sind ganz begeistert. Dann habe ich halt einfach gepostet und habe gesagt, blühen bei euch die Frühblüher schon und zack, zack, zack kamen die Fotos und Videos in die Kommentare und ich konnte sie entsprechend nutzen und auch die Kommentare wurden für die Leute interessant. Das heißt also, einfach aufzufordern, was zu schicken, sage ich mal, was selber zu machen, selber aktiv zu werden, war das eine, aber das andere war auch die richtige Plattform dafür, technisch zu haben, über die das tatsächlich vernünftig geteilt werden konnte.
Jetzt bist du ja zum Glück auch Social-Media-Berater. Das heißt, du hast jetzt nicht nur die Plattform aufgebaut, sondern du berätst auch darin. Da direkt mal die Frage. Ich kenne das ja von vielen, die dann auch so Fragen reinstellen, um natürlich genau das hinzubekommen, dass sie möglichst viele Kommentare kriegen. Du beschreibst das so entspannt irgendwie. Blühen bei euch die Frühblüher und schon hast du dann irgendwie ganz viele Kommentare. So einfach ist es ja nicht. Deswegen hier mal so ein bisschen herausgezählt, was macht's denn gut? Also wie kriege ich das denn hin, dass ich dann auch wirklich dann die Reaktion bekomme, die ich eigentlich haben will?
Also Social-Media ist halt immer ein Thema mit Emotionen, im Positiven wie im Negativen. Das hören wir ja auch in den politischen Diskussionen oft, dass es dann auch ein Problem werden kann. Im Gartenbereich ist es so, wir sind eher für die positiven Emotionen da. Und das heißt, schöne Bilder machen viel aus, die Menschen zu inspirieren, über die Bilder, die man ihnen zeigt, ebenfalls Bilder zu teilen, ebenfalls zu zeigen, wie sie bestimmte Probleme gelöst haben vielleicht. Das heißt also, die Leute anzusprechen, auch ein Stück weit an ihrem Stolz. Also auf Facebook sind ganz viele Menschen, die gerne auch was zeigen möchten, ne? Die also auch stolz sind, ihren Garten zu zeigen, das Gartenhaus, das sie selber gebaut haben oder den Gartenzaun oder. Und genau die Menschen dort anzusprechen, zu sagen, komm, zeig doch mal, wie toll du das gemacht hast. Das ist eigentlich das, was dann sehr gut funktioniert.
Jetzt hast du schon gesagt, auch hochqualitativer Content. Jetzt kann man es ja so ein bisschen mit so einer Gartenarbeit vergleichen, die du am Anfang gemacht hast, weil du hast angefangen, ja Content zu produzieren. Du hast eben gesagt, du hast einfach mal Bilder von deinem Garten so ein bisschen gemacht gehabt. So, jetzt kriegst du natürlich immer Content von den Nutzern. Wie hast du es geschafft, dass der Content dann auch hochwertig geblieben ist, sozusagen, also diese gewisse Führung zu setzen, dass es auch nach dem Anspruch war? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Nutzer nicht immer nur die schönsten Bilder reingepostet haben, sondern auch einfach mal hier ein Screenshot da, die also nicht so schön gewesen sind. Hast du viel Zeit rein investiert? Wie hast du das geschafft, dass dann sozusagen auch die Community dann den Gedanken trägt, den du eigentlich damit haben wolltest?
Entscheidend war immer bei dem User-Generated Content, den wir verwendet haben, dass er zuerst mal wirklich authentisch war. Und das hat ganz, ganz viel gebracht. Das heißt also, die Nutzerinnen und Nutzer haben wirklich Bilder aus ihrem Real Life geschickt. Ja? Und das hat wiederum andere interessiert. Da haben wir Menschen ja auch so eine gewisse Neugier, so einen gewissen Voyeurismus. Ne? Wollen mal gucken, wie sieht es denn hinterm Gartenzaun des Nachbarn aus und so. Also das hat viel gebracht. Das heißt, da waren gar nicht so sehr unbedingt die perfekten Beiträge, sondern es war eher interessant, dass ich selber etwas gepostet habe, was ein relativ guter Beitrag war, also im Sinne von jetzt optisch gefallend und so weiter, was ja zum Beispiel immer super gut geht, wo man die Leute mit animieren kann. Das sind im Gartenbereich Makrofotos, ne? Also ein Makrofoto von einer Blüte mit einer Biene dran, die Leute flippen heute noch aus. Also das sind auch übrigens die Mechanismen, die immer noch funktionieren. Ich habe übrigens festgestellt, Social Media und Makrofotos, auch für andere Unternehmen, auch für andere Industrien, funktionieren extrem gut, weil sie den Menschen erstmal so ein bisschen ratlos zurücklassen. Nach dem Motto, ich sehe was, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Ich glaube, ich kenne es. Und dann steigt Ehrgeiz. Ich will wissen, was es ist und so. Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, wie die Community tickt. Man muss sie so ein bisschen animieren und aktivieren, mit den richtigen Themen kitzeln. Und dann kommt auch der User-Generated Content. Und der muss gar nicht perfekt sein, sondern der muss eher interessant sein. Der muss die Themen treffen. Also wie hat jemand was besonders gelöst? Eine besondere Art, seine Terrasse zu bauen oder seinen Gartenzaun oder so. Und da ist es dann eher so, dieses Thema Inspiration wiederum für die Nutzer. Ne? Wir haben anderes mit dem Gartenzaun gemacht, das sieht ja toll aus, dann mache ich das nach oder mache das ähnlich oder so. Darum geht es auch viel.
Okay, ich habe gelernt, es gibt nicht nur Katzenvideos und Tanzvideos auf Facebook, sondern Makrofotos ist sozusagen das gute funktionierende Ding.
Es kann auch was anderes sein. Also es hängt wirklich sehr, sehr stark von der Zielgruppe ab. Man muss sich ja letztlich immer fragen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe, mit wem man es zu tun hat. Im Gartenbereich völlig überraschend für mich. Also ich selber bin Hobbygärtner seit Kindesbeinen, habe das Thema Garten von meinem Uropa im Zechenhaus, im Selbstversorgergarten, im Ruhrgebiet gelernt und so. Richtig mit Kartoffelacker und allem, was dazugehört. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt eine Gartenseite einfach mal, um das auszuprobieren und dachte, naja, die anderen sind auch männlich und so weiter und musste plötzlich feststellen, nee, 85% der Hobbygärtner und Hobbygärtner in den sozialen Medien sind weiblich und haben einfach auch eine ganz besondere Sicht auf die Dinge. Also und insofern, und da muss man sich natürlich schon ein bisschen drauf einlassen, dass man sich überlegt, was interessiert die Zielgruppe. Auch nur mal ein ganz praktisches Beispiel, ein erfolgreicher Post und jedes Jahr immer wieder im Januar ist die Frage, wie halte ich meine Tulpen in der Vase lange frisch? Und diesen Post kannst du jedes Jahr machen und der läuft jedes Jahr gut und so gibt es zu jeder Jahreszeit halt die Posts, wo ich natürlich mittlerweile auch gelernt habe, damit funktioniert es und damit kann ich die Leute dann auch aus der Reserve locken, ne?
Wie bist du vorgegangen? Ich habe so viele Fragen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Thema, was auch super zum Bereich Marketing und Automation passt, weil wir ja immer wieder versuchen, natürlich guten Content zu generieren, wenn wir die Kunden ansprechen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und du hast ja gesagt, du hast deinen eigentlichen Job quasi gehabt, dann hast du damit angefangen und trotzdem ist da ja Zeit reingeflossen. Wie viel Zeit war es ungefähr und wann musstest du für dich auch so einen Cut machen? Also wann kam Facebook auf dich zu? Viele Unternehmen wollen das aufbauen, haben dann mehrere Social Media Manager und es läuft trotzdem nicht und du bist quasi die Ein-Mann-Show gewesen, bis am Anfang dir noch einen Vollzeitberuf nebenbei hatte und hast es ja trotzdem hinbekommen. Also was waren so die wesentlichen Schritte, wo sich so ein bisschen die Hebel umgestellt haben?
Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man selber ehrlich zu sich ist. Wie viele Ressourcen habe ich für Social Media? Ne, habe ich ein ganzes Team? Habe ich eine Person? Habe ich einen Mitarbeiter, der das Teilzeit nur noch nebenher mitmacht und so weiter? Und dementsprechend sich die Ziele für Social Media zu setzen. Weil ich kann Social Media sehr gut machen, indem ich 1 bis 2 Mal die Woche poste. Ich kann Social Media sehr gut machen, indem ich 20 Posts am Tag mache. Also da muss man sich selber sehr klar sein, was kann ich überhaupt leisten? Und das war bei mir natürlich am Anfang sehr wenig. Ich habe am Anfang 1, 2 Posts pro Woche, wenn überhaupt, gemacht und das war dann eben so. Dann hat Facebook die Gruppen eingeführt. Ich habe heute 15 Gruppen auf Facebook. Die größte hat 500.000 Follower oder Mitglieder. Dann kam natürlich immer mehr Arbeit. Dann habe ich freiberuflich ehrenamtliche Moderatoren mit reingenommen. Von denen haben wir mittlerweile 10 im Team, die das halt mitbegleiten. Das könnte ich alleine überhaupt nicht. Das würde ich alleine gar nicht schaffen. Das heißt, eigentlich so sukzessive die Ressourcen aufgebaut, die benötigt wurden, um dann jeweils den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil wenn heute ein Unternehmer sagt, ich mache noch nichts auf Social Media, dann würde ich ihm nicht empfehlen, sofort ein komplettes Team einzustellen, sondern ich würde ihm tatsächlich empfehlen, Trendwort ist ja heute das Thema Corporate Influencer. Das heißt also genau auf dieses Modell zu gehen und zu sagen, ich suche mir jemanden im Unternehmen aus, der einerseits eine hohe Loyalität zu meinem Unternehmen hat, das gut kennt und andererseits ein bisschen technische Kenntnis zum Thema Social Media und schon ist das perfekt. Und ich habe Beispiele, wo das so toll gemacht worden ist in Unternehmen, also zum Beispiel, wo der TikTok-Kanal an die Auszubildenden übergeben worden ist und super erfolgreich funktioniert. Das heißt, ne, also immer genau gucken, um welchen Kanal handelt es sich. Ne, kann diese Person den Kanal auch betreiben tatsächlich, weil TikTok funktioniert einfach ganz anders als Facebook oder als Instagram. Und dann eben zu sagen, habe ich diese Leute in meinem Unternehmen, die das machen können. Und dann wird es, glaube ich, richtig gut.
Und die Leute im Unternehmen, die man braucht, sind, wie du schon gesagt hast, loyale Mitarbeiterinnen, damit sie nicht morgen wieder weg sind und woanders sind, logischerweise. Die das Thema gut verstanden haben, hast du gesagt, aber die auch wirklich Spaß daran haben, sozusagen, diesen Inhalt dann auch auf die Seiten zu bringen. Das eine ist ja so ein bisschen der Spaßfaktor mit da dran. Du hast gesagt, du hast ja auch Ziele vorgegeben. Wie würdest du das so ein bisschen ausbalancieren? Weil das ja die größte Gruppe hat 500.000, du hast ja in Summe über 1 Million. Das wirst du dir ja nicht am Anfang sozusagen in dein Aufgabenbuch reingeschrieben haben. So, plane dir 1 Million. Wie schaffst du das sozusagen dann als Unternehmen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Weg Richtung Social Media Berater gehen, was du ja auch bist, wie schaffst du es als Unternehmen, diesen Spagat zu gehen zwischen, hey, mach mal und hab Spaß dran und ich will damit Geld verdienen sozusagen. Das ist ja immer dieser Spagat, den du gehen musst.
Also das ist genau das, was ich gerade schon sagte. Du musst im Prinzip deine Ressourcen planen. Du musst sagen, was will ich erreichen? Also bei mir ist es so, mein wirtschaftliches Ziel ist, ich möchte mindestens 10% Wachstum auf allen Kanälen haben pro Jahr an Followern. Das muss ich entsprechend planen. Und wenn ich die Ressourcen nicht habe, um genug Beiträge zu posten, damit das passiert, dann muss ich mir überlegen, ob ich Werbung schalte dafür, also andere Mittel mobilisiere. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz elementar. Aber nochmal einmal zurück zu den Menschen, die es im Unternehmen Unternehmen tun können. Loyalität ist aus meiner Sicht vor allem auch deshalb wichtig, weil man natürlich das Unternehmen positiv sehen muss. Wir haben es mit Social Media immer mit Emotionen zu tun. Und das heißt also, wenn ich von etwas begeistert bin, dann kommt das komplett anders rüber, als wenn ich sage, ja, ich habe jetzt den Auftrag, hier das zu machen und mache ich das da irgendwie hin. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, und das erlebe ich bei Unternehmen ganz oft, die ich berate, mit denen ich Social Media mache, die Mitarbeiter, die es machen, müssen sich auch zeigen wollen. Ja, vor der Kamera sich zu zeigen, das machen nicht alle Menschen gerne. Das muss man auch gerne machen, damit man es gut macht.
Genau, und dann kam irgendwann Facebook auf dich zu, weil sie gemerkt haben, dass deine Community anzog. Oder wie ist das genau passiert?
Genau, ich glaube 2017 oder sowas hat Facebook für die Communities eine Menge aufgebaut an Ressourcen, auch in Deutschland, die leider in der Zwischenzeit im Rahmen von Sparprogrammen dann auch wieder abgebaut wurden. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war Community Management für Facebook ein ganz, ganz wichtiger Treiber, um das Wachstum der Plattform weiterzutreiben. Und da hat man relativ viel Geld in das Thema gesteckt. So, und dann kam Facebook auf mich und auch auf andere Community-Leader zu und hat gesagt, Mensch, wir wollen mit euch was zusammen machen. Dann gab es wirklich eine tolle Betreuung und man konnte sich eben um so ein Stipendium bewerben. Das habe ich dann auch getan und habe es auch bekommen und habe dann ein halbes Jahr lang finanziert durch Facebook ein Coaching-Programm machen können zum Thema Social Media und ja, bin dadurch eigentlich nur noch mal sattelfester geworden und habe dann auch angefangen, natürlich auf den anderen Plattformen auszubauen. Wir kommen ja ursprünglich von Facebook und sind jetzt mittlerweile auf fast allen relevanten Social Media Plattformen.
Okay, aber irgendwann hast du es ja dann zum Hauptberuf gemacht, oder? Was war sozusagen dann der treibende Faktor, beziehungsweise vielleicht fangen wir einen Schritt vorher an. Wann hast du angefangen, das vielleicht auch monetarisieren zu können?
Ja, also ich sag mal so, ich war ein bisschen in einer glücklichen Situation. Ich habe gemeinsam mit Facebook USA das Monetarisierungstool entwickelt für die Plattform Facebook und Instagram. Das heißt also, dieses Branded Content Tech, das haben wir gemeinsam entwickelt, weil Facebook klar war, die Creator brauchen Einnahmen und Facebook selber eben nicht alle Creator bezahlen will. Also haben sie gesagt, wir ermöglichen euch die Monetarisierung über irgendwelche Partner. Das haben wir gemacht und dann habe ich natürlich auch angefangen, Partner zu suchen, mit denen ich das machen kann. Das war dann irgendwann so, ich sag mal Anfang 2020, dann kam ja auch Corona. Das hat natürlich das ganze Thema Social Media gewaltig nochmal beschleunigt, ne? Weil plötzlich war alles offline weg und nur noch online möglich und dann war natürlich das Thema einer Garten-Community auch sehr attraktiv und deswegen sind wir in der Zeit natürlich auch sehr, sehr stark gewachsen. Aber das Monetarisieren selber habe ich dann eigentlich erst so 2021 richtig angefangen. Das war auch eigentlich mein Businessplan, als Facebook mich damals angesprochen hat, ich werde Influencer und ich werde davon leben. Hab dann irgendwann festgestellt, ja, kann man machen, aber ist nicht so spannend wie das Thema Consulting und dann habe ich quasi parallel dazu das Thema Consulting aufgebaut. Heutzutage würde ich sagen, ist 3/4 meiner Tätigkeit das Thema Consulting und 1/4 noch die Community und das ist ein gutes Verhältnis. Kann mal hin und her gehen, auch mal morgen so und so sein, das ist völlig in Ordnung, aber man ist relativ breit aufgestellt.
Wie kann ich mir das vorstellen, als du gesagt hast, du suchst dann Partner, hast du die direkt angeschrieben, kam die auf dich zu oder ist es klassische Kaltakquise, die man dann macht, so hey, ich habe übrigens hier 500.000 Leute in meiner Community, wie wär's denn?
Aber genauso, also ich war ja immer Vertriebler, das heißt, ich habe nie Angst gehabt, irgendwie jemanden anzusprechen, ob er mir sein Geld gibt und das habe ich natürlich genutzt. Es ist ganz verrückt angefangen, wirklich, meine ersten Versuche, das zu monetarisieren waren, ich habe ein Paket geschnürt, ne, mir war immer klar, man, du musst transparent machen, was du verkaufst, die Leute müssen begreifen, was sie bei dir kaufen können. Also habe ich gesagt, du kannst bei mir ein Wochenendpaket kaufen für Werbung am Wochenende, einen Post, den ich übers Wochenende laufen lasse und dafür zahlst du 150 Euro oder so, irgendwie so ein Ding, ne? Und dann mussten die Leute mir das wirklich per PayPal vorab überweisen, damit ich das dann gemacht habe. Also ganz, ganz hemdsärmlich und mittlerweile sind wir natürlich in ganz, ganz anderen Techniken und Dimensionen da unterwegs, aber das hat wirklich so ganz, ganz einfach angefangen. Ich habe die Leute per PN angeschrieben, nach dem Motto, habt ihr nicht Lust, mal bei mir Werbung zu machen? Und dann haben sich viele gemeldet und haben gesagt, ja, finden wir spannend, machen wir. Und einige von denen sind bis heute noch meine Partner.
Also waren aber keine Großunternehmen, oder? Weil für 150 Euro müssen die erstmal alles durch den Einkauf durchbekommen, bis das dann funktioniert.
In der Tat waren es natürlich zu Anfang insbesondere, ich sag mal so, typische Unternehmen, die in der grünen Branche was anbieten wollen auf den sozialen Medien, die selber vielleicht auch noch wachsen wollen, unbekannt waren. Weil das Thema ist ja, Verkaufen auf Social Media ist ja eh was Besonderes. Es geht eher um Markenbekanntheit, bekannt werden und so weiter. Und insofern waren das dann durchaus Unternehmen, auch zum Teil aus dem Ausland, die dann gesagt haben, ich möchte mich auf dem deutschen Markt bekannt machen und deswegen mache ich das. Die wirklichen Großunternehmen mit Einkauf und SAP, die sind erst später dazu gekommen und heutzutage sind wir tatsächlich in solchen Contracts, das heißt so einzelne Contracts machen wir gar nicht mehr, sondern sind eigentlich so in Jahresvereinbarungen, die wir mit unseren Partnern haben.
Super spannend. Wie ist das, das quasi aufzubauen und dann zu monetarisieren? Du hast gesagt, das Schlüsselelement war letztendlich der hochwertige Content. Wir reden ja auch hier über Marketing Automation, dass das ja so ein bisschen das gelebte Anti-Hyperpersonalisieren ist. Also Marketing Automation, da geht es immer darum, dass wir den Content maximal individualisieren, was ja auch total notwendig ist. Aber gleichzeitig kannst du das ja quasi gar nicht. Du hast ja gar nicht die Möglichkeiten. Du schaffst es aber immer wieder, Content zu generieren, der über 1 Million Menschen erreicht und für die auch relevant ist. Wie schaffst du es, diesen relevanten Content immer wieder zu erstellen? Also so ein bisschen Schablonen, nachdem du den Content generierst. Und was können die Marketeers im Marketing Automation Bereich auch daraus mitnehmen? Sozusagen, weil der Content muss ja immer wieder Gefühle erzeugen, ja, muss den Nutzer nachher zu Handlungen bringen. Das schaffst du ja offensichtlich ganz gut, auch wenn du klassische Gießkanne quasi machst.
Also es ist natürlich so, dass es im Gartenbereich tatsächlich auch sehr einfach ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwelche Industrieprodukte zu vermarkten habe, ist es möglicherweise deutlich schwieriger, weil Garten hat eben ganz viel mit Emotionen zu tun. Das ist eben Trumpf auf in den sozialen Medien. Das heißt, auf der einen Seite muss ich mich natürlich zuerst mal fragen, wer ist meine Zielgruppe? Das muss ich immer tun bei jeder Marketingaktivität, aber bei mir reicht es tatsächlich eben, die Gesamtzielgruppe zu kennen, wie tickt sie einigermaßen, um dann die Ansprache zu machen, die dann auch zum Erfolg führt. Und das, wie gesagt, das ist beim Thema Garten wirklich sehr einfach, weil wer findet Hummeln nicht süß? Und insofern ist es wirklich relativ simpel, Hummel, Biene, Blüte, und das funktioniert dann schon ganz gut. Dann kommt natürlich beim Thema Garten auch noch dazu, wir haben eine extrem starke Saisonalität. Das heißt also, ich weiß genau, in welchem Monat, je nachdem wie das Wetter ist, welche Themen kommen da jetzt auf. Also was bewegt jetzt die Community? Ich brauche jetzt im Februar nicht die Community darüber zu informieren, wie man den Weihnachtsbaum frisch hält. Aber ich muss sie informieren, wie man möglicherweise eben mit Frühblühern umgeht oder wie man jetzt Vögelhäuser reinigt oder. Also solche Themen, die kommen wieder, die sind klar. Und die Relevanz ist dann für die Zielgruppe übergreifend identisch. Die muss nicht individuell werden.
Trotzdem unterteilst du deinen Content nach zwei Achsen sozusagen. Ne? Einmal emotionalen Content, sachlicher Content sozusagen und kommerzieller Content und aufmerksamkeitsorientierter Content. Kannst du das mal so ein bisschen beleuchten, wie du den Contest für dich aufteilst und auch so ein bisschen, wie die Verhältnisse vielleicht sein sollten?
Ich arbeite nach so einem Schema, dass wir so ein Vier-Felder-Matrix eigentlich haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Thema Inspiration, auf der anderen Seite haben wir das Thema Lernen, das Thema Unterhaltung und das Thema Überzeugen. Das sind so die Dimensionen, in denen ich den Content beleuchte. Und eine dieser Dimensionen muss betroffen sein. Ich sage immer, eine Botschaft alleine ist auf Social Media nichts wert. Die sagt weg, wir brauchen Mehrwert. Und diese Frage, was ist der Mehrwert für die Zielgruppe letztlich bei der Botschaft? Das ist entscheidend. Und ich kann alle vier Felder quasi mit einem Post bedenken. Es reicht aber auch, wenn ich eins davon bedenke. Und da muss man ganz klar sagen, in den sozialen Medien geht es um Unterhaltung zuallererst. Das sagen auch aktuelle Studien. Das war früher anders. Früher war das Thema Lernen ganz weit vorne in den sozialen Medien. Jetzt haben wir das Thema Unterhaltung. Seit Corona ist das in den Vordergrund gerückt. Und bei Garten ist natürlich das Thema Lernen ganz wichtig. Ne? Also Unterhalten und Lernen, das sind so eigentlich die zentralen Themen. Und so versuche ich es aufzubauen. Das heißt, ich versuche viel Content zu machen, der unterhält, der mal eben ganz einfach zwischen einer Tasse Kaffee oder so zu konsumieren ist und dann durchaus auch mal Content, wo ich wirklich etwas lernen kann, der dann aufwendiger produziert ist, den ich zum Teil mit Partnern produziere, um dann auch dieses Lernen drin zu haben. Aber eigentlich geht es insbesondere, weil ich eben auch thematisch so breit bin, um das Thema Unterhaltung.
Was genau heißt, dass du Content mit Partnern produzierst? Also wie komplex kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe in meiner Struktur im Prinzip zwei mögliche unterschiedliche Partnerschaften. Das eine sind sogenannte Content-Partner. Das sind Partner, die von sich aus Reichweite mitbringen oder die auch eine gewisse Seriosität für die Community mitbringen. Weil Social Media hat ja immer auch so ein bisschen das Unseriöse. Und deswegen habe ich von Anfang an eigentlich versucht, die Community so aufzubauen, dass wir einen großen Trust bekommen durch Partner, mit denen wir uns zeigen. Ganz konkret heißt das, ich arbeite seit vielen Jahren mit TV-bekannten Persönlichkeiten zusammen. Also ich habe Judith Rakers interviewt, ich arbeite regelmäßig mit dem TV-Gärtner Rüdiger Ramme zusammen, ich arbeite mit vielen, vielen anderen TV-bekannten Menschen, die dann einfach dem ganzen Thema auch eine gewisse Seriosität geben, auf der einen Seite. Das sind die Einpartner, die Content-Partner. Das sind aber auch zum Beispiel die Bundesgartenschau. Ich habe 2023 das erste Mal eine Bundesgartenschau begleitet, einen eigenen Beitrag da auch vor Ort, sogar einen Ausstellungsbeitrag letztlich hinterher gehabt, und das hat mir ganz, ganz viel gebracht, weil es eben auf der einen Seite seriösen Content gebracht hat. Eine Bundesgartenschau hat Content ohne Ende und andererseits mir eben die Möglichkeit, dass ich mich da auch zeigen konnte und mich damit weiterentwickeln konnte. Also Partner, deren Content ich teile, die froh sind, meine Reichweite zu nutzen, aber die tollen Content haben. Das sind die Content-Partner, die machen bei mir mit, die sind dabei. Und dann habe ich Business-Partner, das sind die Unternehmen, die mich bezahlen am Ende des Tages, und auch mit denen besprechen wir, welchen Content sie bringen. Und das heißt ganz konkret, auch sie müssen Content bringen, der Mehrwert ist. Ich mache keine reine Werbeanzeige. Wenn ein Partner auf mich zukommt und sagt, du, ich möchte einen Post haben, dass wir jetzt 20% Rabatt in unserem Online-Shop haben, sage ich, bringt nichts, können wir nicht machen. Wir erzählen Geschichten mit unseren Partnern und ich helfe ihnen dabei, diese Geschichten für ihre Produkte bei uns zu erzählen, und dann läuft das auch, dann wird das auch sehr, sehr gut.
Ich finde die Entwicklung so mega spannend. Der Start war mit ein paar Bildern aus dem Garten quasi raus. Dann hast du es geschafft, die Community zu aktivieren und dann hatten wir User-Generated Content. Und jetzt hast du auf einmal Judith Rakers da und wirklich bekannte Persönlichkeiten. Wie wichtig ist das sozusagen gewesen? Hat das quasi immer die nächste Stufe gezündet im Wachstum hinten dran? Weil jetzt bist du ja wirklich bei auch sehr hochqualitativem Content. War das notwendig ab einer gewissen Wachstumsgröße? Also kann man das so ein bisschen so in Phasen einteilen nach dem Motto, am Anfang fängt man mit eigenem Content an, dann gibt es Fremdcontent und der muss immer besser werden, um zu wachsen? Oder also ist das der normale Weg oder nur dein Weg quasi gewesen?
Ich glaube, das ist schon der normale Weg. Am Ende des Tages steigt die Reputation durch die Anzahl der Follower. Auch wenn im Social Media viele sagen, Follower sagt gar nichts und so weiter. Ja, ich kenne die Diskussion. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ein Kanal 1000 Follower hat oder 1 Million Follower. Das ist nun mal so. Und ich sag mal, eine Judith Rakers würde sich wahrscheinlich für 1000 Follower nicht die Mühe machen. Für 1 Million oder für 100.000 macht sie das gerne. Und das hat ganz viel damit zu tun. Und genau um diese Stufen hinzubekommen. Also meine Erfahrung ist, Social Media hat so bestimmte Stufen vom Größenwachstum, die man einfach überwinden muss. Also wer auf Instagram ein Konto macht, der muss erstmal über 1000 Follower kommen. Das ist eine Hausnummer und das ist auch die schwierigste, also in meiner Wahrnehmung das Schwierigste bei Facebook, Instagram oder anderen TikTok, erstmal über die 1000 zu kommen. So, wenn ich die 1000 habe, habe ich eine gewisse Relevanz, dann kriege ich auch technische Unterstützung von der Plattform. Die Plattform in der Regel teilt mich mehr aus. Dann ist die nächste Stufe 10.000 Follower. Die muss ich erreichen. Dann habe ich wieder mehr Tools zur Verfügung auf den meisten Plattformen, wieder mehr organisch ausgetauscht und dann ist die nächste Stufe 100.000. Und so geht es immer weiter. 250, 500.000. Um diese Stufen zu erreichen, muss man dann schon jeweils neue Raketenstufen tatsächlich auch starten. Das geht nicht immer im gleichen Trott, aber je mehr, je erfolgreicher man das macht, umso mehr werden auch andere auf einen aufmerksam und umso mehr hat man auch die Chance dann, ich sag mal eben Prominente mit reinzunehmen. Man wird angesprochen, ob man bestimmte Dinge nicht machen kann. Ich arbeite mit Universitäten mittlerweile zusammen. Ich arbeite mit Künstlerinnen zusammen. Ich habe im letzten Jahr für eine Londoner Künstlerin, die ein KI-Tool gebastelt hat, um Gärten bienenfreundlich zu bepflanzen, eine Riesenkampagne gemeinsam mit Berliner Museum gemacht und so weiter. Also ganz, ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das kommt dann, ich will nicht sagen von alleine, man muss es auch zulassen, man muss solche Chancen auch nutzen. Das ist auch wichtig, nicht immer nur das enge eigene Ziel sehen, sondern auch mal links und rechts gucken, ob das eine Chance ist. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, immer wieder auch Gelegenheiten zu finden, die ein bisschen außergewöhnlich sind und die ein bisschen anders sind und die dann letztlich dazu geführt haben, dass Wir sind Garten dazu geworden ist, was es eben auch heute tatsächlich ist.
Das klingt total schön mit der KI für optimale Bienengärten. Also das klingt nach einem echt schönen Projekt. Was ich aber raushöre, ist, dass du deine Strategie ja eigentlich regelmäßig anpassen musstest. Ne? Du hast ja gesagt, es gibt diese verschiedenen Stufen. So, und dann muss ich ja auf jeder Stufe mal schauen, wo stehe ich denn eigentlich und wie komme ich dann sozusagen in die nächste Stufe rein. Das heißt, ich muss meine Social-Media-Strategie je nach Größe auch regelmäßig anpassen und den Content dann auch entsprechend anpassen. Also nicht nur die Gelegenheit nutzen, die kommen, sondern auch zu schauen, hey, ich bin jetzt ab einer gewissen Größe, ich muss auch diese Art von Content-Blöcken quasi mit reinbringen, oder?
Das ist unbedingt wichtig. Also ich denke, so ein Review einer Social-Media-Strategie muss mindestens jährlich stattfinden, dass man immer wieder abgleicht, was habe ich für Ziele gehabt, habe ich die erreicht, wie habe ich sie erreicht und dann zu überlegen, hat sich vielleicht auch mein Umfeld verändert und das war tatsächlich bei mir so. Ich bin gestartet mit einem ganz banalen Gartenthema, ne? Wir haben Wiese, wir haben ein paar Büsche und so weiter und wir haben ja einen Claim, der heißt, wir machen dein Leben grüner. Das heißt, wir haben die Mission, den Menschen ein bisschen zu helfen, ein klein bisschen nachhaltiger ihr Leben zu gestalten, mit ganz kleinen Tipps, mit ganz kleinen Ideen, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Und das bedeutete, dass ich auch meinen Inhalt umstellen musste. Während ich früher vielleicht sogar noch einen Mähroboter gepostet hätte, käme das heute für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Während ich früher vielleicht noch zugelassen habe, wenn Menschen einen Schottergarten haben wollen, dann sollen sie ihn doch haben, sage ich heute, Schottergärten, tut mir leid, geht gar nicht mehr. Ja? Das heißt also, meine Community hat sich einen Platz gesucht in diesem Ökosystem der grünen Accounts, sage ich mal, der so ein bisschen mehr naturgartennah ist, der ein bisschen mehr, ich sag mal, die Menschen eben in Richtung eines nachhaltigen Lebens führen will und nicht irgendwie mit Chemie im Garten und so. Ne? Aber immer wieder überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg? Was muss ich noch machen? Was habe ich auch für andere Möglichkeiten? Wir haben im letzten Jahr das erste Mal eine repräsentative Studie von allen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern in Deutschland zu Gartenthemen gemacht. Auch das gab es vorher noch nie. Die wird jetzt auch in diesem Jahr fortgeführt. Also auch das ist ein Erfolgsmodell. Man muss einfach mal Dinge ausprobieren, ob sie interessant sind und für welchen Teil. Ne? Ich habe ja mittlerweile zwei Zielgruppen. Ich habe einmal die Zielgruppe B2C, meine Follower. Und dann habe ich natürlich die Zielgruppe B2B, meine Businesspartner. Und in beide Richtungen denken, immer wieder gucken, verändern die sich, haben die andere Anforderungen, gerade in der Branche, je nachdem, wo ich unterwegs bin, was macht vielleicht auch mal, wenn es eine Rezession gibt, was macht das mit mir, was macht Inflation mit meinen Kunden, auch das muss man bedenken und überlegen, ob man dann die Strategie anpassen muss.
Man merkt auf jeden Fall, dass du ein Manager und Saleser bist, weil du so auch analytisch an diese Themen rangehst. Deswegen da auch die Frage, du hast vorhin ja auch gesagt, Zielgruppe 85% Frauen. Und das auch erzählt, dass du ja quasi über das Jahr den Content schon so ein bisschen einplanen kannst und dann auch gesehen hast, welcher Content funktioniert eigentlich an welcher Stelle. Wie analytisch bist du sonst? Also wie viel Datenanalyse über die Zielgruppe, über die Posts und Co. machst du und wie viel ist da auch notwendig? Also was wäre so deine Empfehlung, um auch voranzukommen?
Es ist ganz, ganz wichtig, sich mit den Daten auseinanderzusetzen. Der Vorteil bei Social Media, der riesengroße Vorteil ist, es ist unglaublich transparent. Du bekommst zu jedem Beitrag, bekommst du Reichweite, bekommst du Engagementzahlen, alles das, was man sich sonst so wünschen würde im Marketing, ne? Dass ich viele Rückläufer eben sonst normalerweise nicht habe, die habe ich bei Social Media. Ich sehe sehr, sehr genau, was wie funktioniert. Und das muss man sich genau angucken. Und dann ist es quasi ein iterativer Prozess. Das heißt, ich mache immer wieder die Beiträge, die gut funktionieren, die gut laufen, die wiederhole ich und die, die nicht laufen, lasse ich einfach mal weg. So, und dann kommt noch dazu, dass die Algorithmen der Plattform sich ständig ändern, logischerweise, die wollen ja auch sich immer weiter verändern. Das heißt, ich muss immer wieder hingucken, was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht mehr funktionieren. Auch da muss ich mir sehr genau Gedanken zu machen. Und dann ist es bei mir eben so, bei Social Media ganz einfach, ich bin der Meinung, die wichtigste Kennzahl bei Social Media ist Reichweite. Ich weiß, es gibt Leute, die sehen das anders, aber ich bin der Meinung, das ist so, weil dafür am Ende des Tages meine Kunden bezahlen. Die wollen meine Reichweite. Und Reichweite bedeutet also, wenn ich mich an der Kennzahl orientiere, dann schaue ich ganz banal einfach, wie entwickelt sich die Reichweite meines einzelnen Beitrags, meines Kanals insgesamt. Und das sind dann handlungsleitende Kennzahlen, an denen ich mich orientieren muss.
Das ist ja eigentlich dann ein relativ komplexer Beruf, oder? Digital Creator zu sein, weil du musst ja irgendwie alles machen. Du musst ja auf der einen Seite Spaß am Content-Generierung haben, dann musst du aber irgendwie auch mit Business-Partnern verhandeln können, dann musst du mit Leuten irgendwie umgehen können, den Input zu bekommen und dann musst du auch noch Zahlen, Daten, Fakten analysieren, um zu wissen, was funktioniert. Deswegen, du hast das alles als Einzelperson gemacht, oder? Weil ich kenne viele Firmen, die haben dafür so ein ganzes Team, das es irgendwie auf die Wege leiten kann. Das ist auch als Einzelperson machbar, oder?
Das ist natürlich als Einzelperson machbar. Jetzt muss man aber ganz fair sagen, wenn ich nicht die berufliche Historie hätte, die ich habe, wenn ich jetzt Mitte 20 wäre, dann hätte ich keine Chance. Das muss man ganz fair sagen. Da sagt eben auch viel Management-Erfahrung klassischerweise, die man mitbringt, die jetzt nur bedingt direkt was damit zu tun hat, aber die natürlich extrem hilfreich ist. Auch das Thema Vertriebserfahrung ist natürlich extrem hilfreich. Ich glaube, dass jemand, der Social Media macht, grundsätzlich eben zuerst mal eine extrem gute kommunikative Fähigkeit braucht. Er muss in der Lage sein, die Wünsche des Unternehmens an die Zielgruppe zu übersetzen. Und das ist vor allen Dingen ein kreativer Prozess. Und der wirtschaftliche Prozess dahinter, der kann auch dann vom Controlling mitgemacht werden und so weiter. Also da glaube ich, es muss kein One-Man-Show sein. Es muss ein gutes Team sein, das vor Ort sehr klar über die Ziele, die man erreichen will, kommuniziert und die Mittel analysiert, die man dazu hat. Und dann funktioniert das schon.
Ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Du hast ja einfach diese ganze Lebenserfahrung, Managementerfahrung und kannst dich quasi einbringen. Und normalerweise sind natürlich Menschen, die halt so eine Managementposition haben, nicht mehr diejenigen, die halt operativ dann irgendwie Content erstellen sozusagen. Ja, da muss man gucken, wie kriege ich diesen Spagat als Unternehmen eigentlich hin? Weil die Personen, die es könnten, sind nicht mehr die Personen, die selber Hand anlegen. Und da muss ich ja irgendwie diesen Schnitt hinbekommen.
Genau, und deswegen glaube ich halt nach wie vor an dieses Modell des Corporate Influencers. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr gutes Modell, weil diese Menschen auch im Unternehmen vernetzt sind, auch wissen, wen kann ich fragen oder wen muss ich fragen. Aber mein großer Vorteil ist einfach mein Alter, meine Lebenserfahrung. Wenn ich mit Unternehmern spreche, Unternehmerinnen spreche, man glaubt mir viel stärker, wenn ich sage, das und das ist erfolgreich oder das und das funktioniert, als wenn ich halt 25 wäre. Das muss man auch fairerweise sagen, ne? Also das hat auch so ein bisschen was mit gestandenem Manager zu tun. Und deswegen glaube ich, die individuelle Konstellation in den Unternehmen wird durchaus unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass jeder seine Rolle und seine Anforderungen kennt.
Jetzt machst du ja auch Insta und TikTok. Dass du Facebook machst, wundert mich nicht, das mache ich auch noch. Bei TikTok bin ich schon ehrlicherweise raus, bin ich schon zu alt für gefühlt. Wie hast du den Sprung auf die anderen Plattformen geschafft?
Also auch da habe ich es tatsächlich einfach gemacht. Also das heißt, ich habe unheimlich viel Content, ich poste jeden Tag und ich bin auch anders als andere. Ich erzeuge für die Plattform in der Regel keinen spezifischen Content. Das heißt, ich habe ganz viel Content, den ich üblicherweise erzeugt habe, auf TikTok einfach abgeladen. Ne? Und das tue ich auch heute tatsächlich noch. Wenn ich TikTok erfolgreicher betreiben wollen würde, dann müsste ich mich da stärker drauf konzentrieren, mache ich aber einfach auch aus Zeitmangel tatsächlich nicht. Ne? Also das ist einfach immer wieder auch ein Versuch. Ist meine Zielgruppe da? Man muss ja auch gucken, ist die Zielgruppe da? Ich weiß, dass heute viele Berater durchs Land gehen und sagen, ja, die grüne Branche muss unbedingt auf TikTok. Nee, unsere repräsentative Befragung im letzten Jahr hat ergeben, TikTok ist für das Thema Garten im Moment noch nicht relevant. Ja, da sind zwar viele Leute, ich habe auch viele Follower dort, aber das Thema Garten läuft bei weitem nicht so wie auf Instagram oder auf Facebook.
Liegt das daran, dass die Menschen mit Garten meistens ein bisschen älter sind?
Genau. Ist eine Frage der Lebensphase. Es hat ja auch einen Grund, warum sind es 85% Frauen? Weil es oftmals eben Frauen sind, die auch in ihrer Kinderphase zum Beispiel zu Hause sind, die sich um Haus und Garten kümmern. Das ist oft der Fall und deswegen setzt es erstmal voraus, ich muss erstmal einen Garten haben. Außerdem muss ich Geld haben, dafür das auszugeben. Wenn ich auf TikTok, ich sag mal, das Durchschnittsalter vielleicht 17, 18 Jahre ist, dann sind die das natürlich nicht, ne? Aber es sind eben auch Mütter und Väter von Kindern auf TikTok und die kann ich dann da bespaßen.
Super. Ich fand, es war mega Input. Das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich auch selber einen Garten habe. Ich gebe ja am Ende mal das Wort noch an dich sozusagen. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben rund um das Thema Social Media oder rund um das Thema Garten?
Also um das Thema Social Media möchte ich vor allem alle Interessierten bitten, sich die zukünftigen Entwicklungen anzuschauen. Gerade das Thema KI bietet unglaublich viele Chancen, es positiv im Bereich Social Media einzusetzen. Sei es in der Content-Erstellung, sei es in der Moderation, im Community-Management, da gibt es ganz, ganz viele Chancen, dass auch das Thema Social Media vereinfachen und vergünstigen wird tatsächlich. Das heißt, da wird eine Menge passieren. Außerdem immer genau hingucken, was passiert mit den Plattformen. Also hingucken, welche Plattformen entstehen, welche gibt es neu, welche sind nicht mehr so interessant. Das ist spannend. Und zum Thema Garten kann ich nur sagen, jede so, wie er oder sie mag, natürlich auf der einen Seite, aber Klimawandel setzt uns schon unter erhebliche Anforderungen in den Hobbygärten hier in Deutschland. Und da sollte man mal genauer hingucken, was das bedeutet. Also auf der einen Seite Artensterben und auf der anderen Seite Klimawandel sind Riesenherausforderungen für die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner.
Super, vielen, vielen Dank, Thorsten. Und wer also Fragen zum Thema Garten hat, einfach bei dir in der Community vorbeischauen. Und wer Fragen zum Thema Social Media hat, einfach bei dir als Social Media Berater vorbeischauen. Und damit vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank, Jörg.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.